Personalthemen sind die größte Herausforderung für mittelständische Betriebe, sagen Umfragen. Und um genau die kümmern wir uns in diesem Podcast. Wir sprechen mit Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern, mit Personalverantwortlichen genau über die Maßnahmen, die etwas gebracht haben und über die, die vielleicht nichts bringen und wo man besser die Finger von lassen sollte. Sehr praxisnah und wir werden Sie auf viele gute Ideen bringen in den nächsten 15 Minuten.
Arbeitgeber im Vorstellungsgespräch. Ein Podcast von Markt und Mittelstand rund ums Thema Personal. Mit Thorsten Giersch.
Mein heutiger Gast ist CEO eines wahren Traditionsunternehmens. Engelhardt Arzneimittel, über 150 Jahre alt, aber deswegen natürlich überhaupt nicht müde, sich auch in der Personalarbeit ständig neu zu erfinden, zu transformieren und mit der Zeit zu gehen, um genug Talente für sich zu gewinnen. Wie das genau geht, das bespreche ich jetzt mit dem CEO, Richard Engelhardt. Ich grüße Sie.
Hallo, grüße Sie, Herr Giersch.
Die Doppelfrage, die wir so gerne zum Start hier stellen, würden Sie Ihrem besten Freund oder Ihrer besten Freundin raten, bei Engelhardt anzufangen?
Ja, würde ich, denn Gesundheit ist doch das höchste Gut und jeder, der Freude daran hat, etwas Gutes beizutragen für die Gesundheit, der ist natürlich herzlich willkommen und kann einen Beitrag leisten, dass es den Patienten besser geht.
Dann die unvermeidliche Gegenfrage sozusagen, wovor würden Sie denn Ihrem besten Freund, Ihrer besten Freundin warnen, wenn man bei Ihnen anfängt?
Eine gute Frage. Ich würde sagen, tatsächlich macht das Arbeiten bei uns glücklich, aber ohne Nebenwirkungen.
Sehr gut, funktioniert. Disclaimer. Also vielleicht für die Engelhardt dann doch nicht so genau kennen, ein paar Ihrer Produkte vielleicht, aber beschreiben Sie mal vielleicht, was Sie so genau machen und ja, was Ihr Haus auch auszeichnet.
Ja. Also Engelhardt Arzneimittel ist ein familiengeführtes Unternehmen in der fünften Generation. Uns gibt es jetzt seit 152 Jahren und unser Schwerpunkt sind Atemwegstherapeutika, Dermatika und Magen-Darm-Präparate. Alles Markenprodukte, made in Germany, die wir in Deutschland vertreiben, produzieren und entwickeln und auch ins Ausland. Wir sind in über 100 Ländern präsent, also so ein Hidden Champion könnte man sagen.
Können Sie grob beschreiben, wie sich Ihre Belegschaft so aufteilt? Also da werden ja wahrscheinlich ein paar Alchemisten in der Küche stehen und neue Arzneimittelrezepte brodeln sozusagen, aber beschreiben Sie mal.
Ja genau, also wir sind ein ganz buntes Team, von der Logistik angefangen und dem Einkauf über die Entwicklung, den Vertrieb, das Marketing. Also stellen die ganze Wertschöpfungskette in der Breite dar. Und tatsächlich haben wir auch eine breite Altersstruktur von sehr jungen Gen Z Generation bis hin zu sehr erfahrenen Mitarbeitern, die gut zusammenarbeiten. Also man kann sich das in der richtigen bunten Vielfalt vorstellen.
Was sind so Jobs bei all der Vielfalt, wo Sie sagen, die brauchen wir noch mehr? Also da haben wir auch vielleicht am Personalmarkt ein bisschen Themen, die auch in hinreichend großer Zahl und Qualität zu bekommen. Oder was sind so allgemein so große Herausforderungen beim Thema Personal für Sie?
Am längsten suchen wir tatsächlich bei den technischen Jobs, Ingenieuren, Techniker, weil wir da im Wettbewerb zu allen möglichen Firmen sind, allen im produzierenden Gewerbe. Da dauert es manchmal schon ein halbes Jahr, bis wir eine Stelle besetzen und müssen im ersten Moment überhaupt auf uns aufmerksam machen, dass wir diese Stellen auch haben. Wo es uns sehr gut gelingt, Stellen zu besetzen, ist im Marketing beispielsweise, weil das eine sehr spannende und breite Aufgabe ist. Also Marketeers denken ja in den Umsetzungsmaßnahmen, in den Möglichkeiten und die ist bei uns im OTC-Umfeld sehr, sehr breit. Man hat viele Zielgruppen, man hat also den Endkonsumenten, den Patienten, aber genauso auch die Fachgruppen, Ärzte, Apotheker, Großhandel. Und das ist eine schöne Breite, macht viel Freude.
Wie kann ich mir vorstellen, ist so die Konkurrenzsituation im Kampf um Talente, sagt man ja immer so schön. Also Sie, anders gefragt, haben Sie so einen kleinen Wettbewerbsvorteil, weil Sie eben aus dem Gesundheitssektor kommen? Ich meine, die IT-Fachleute, die müssen ja nicht nur beim Gesundheitssektor anfangen, da konkurrieren Sie auch mit allerlei Unternehmen, nehme ich an. Aber haben Sie da so einen kleinen Vorteil? Bemerken Sie das?
Also ich glaube, wir haben zwei Vorteile und je nachdem spricht der eine oder auch beide mehr an. Das eine ist tatsächlich, was wir tun, das Gesundheitswesen, Arzneimittel mit dem Schwerpunkt pflanzliche Arzneimittel zu entwickeln und zu produzieren, das ist das eine. Und das andere natürlich auch der Unternehmenscharakter, ein familiengeführtes mittelständisches Unternehmen, in dem man sich kennt und sehr breit auch arbeiten kann. Und ich denke, gerade das macht vielen auch Freude, dass sie breit wirken können und dass man sich auch kennt, dass es ein sehr persönliches Unternehmen ist.
Ich habe das selber mal erlebt, als ich bei Kimom war, 75 Jahre. Sie sind doppelt so alt geworden vor kurzem. Da habe ich Engelhard auch kennengelernt, muss ich offen gestehen. 150 Jahre sind sie geworden. Ist so ein Jubiläum auch wirklich eine gute Möglichkeit, um Retention zu betreiben? Also natürlich auch die Mitarbeiterschaft nochmal richtig auf sich einzuschwören?
Ja, absolut. Also wir haben das Jubiläum gebührend gefeiert, haben es mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gefeiert, waren auf einem Hofgut Hühnersdorf gewesen, haben Gäste hier im Haus gehabt und haben jede Gelegenheit genutzt, die Vergangenheit Revue passieren zu lassen und auch wirklich zu würdigen, wo wir heute stehen, was wir alles gemeinsam erreicht haben. Und gerade so das Gemeinsame, die Rolle, die jeder hat, hervorzuheben, das ist uns ganz, ganz wichtig.
Da sind wir schon mal am Thema Retention angekommen. Also Mitarbeiter halten, Recruiting hatten wir eben, aber was sind im Alltäglichen dann doch Ihre wesentlichen Maßnahmen, um zu sagen, Mensch, bleibt bei uns und kommt gar nicht auf dumme Ideen?
Tatsächlich ist es ein zunehmend wichtiges Thema, weil natürlich Mitarbeiter und Mitarbeiter auch angesprochen werden über Social Media und man heutzutage etwas beweglicher geworden ist. Und das Schöne ist, dass da unser Unternehmenscharakter, denke ich, auch greift, dass wir eng zusammenarbeiten. Im Mitarbeitergespräch wird darüber gesprochen, wird eng reflektiert, wo die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter steht, ob sie er sich gut aufgehoben fühlt. Wir haben alle möglichen Gelegenheiten, sich zu begegnen und das Miteinander zu schärfen. Also jedes Jahr gibt es ein Unternehmensfest. Wir haben ein Betriebsrestaurant, was auch nicht selbstverständlich ist bei der Unternehmensgröße, Boni-Regelungen und Sportangebote. Also es gibt alles Mögliche, Leasebike, ganz viele Dinge, wo wir sagen, das ist das, was Engelhard insgesamt ausmacht und abrundet. Und da fühlen sich, denke ich, ganz viele wohl bei uns. Und wir hoffen, dass sie lange bei uns bleiben und sich auch weiterentwickeln.
Das Thema Kantine finde ich, wo Sie das gerade ansprechen, immer sehr, sehr bedeutsam. Wir haben auch gerade ein großes Stück gemacht in unserer Märzausgabe, wo wir beschrieben haben, für noch kleinere Unternehmen, die für die Kantine wirklich sich nicht lohnt, was man da machen kann. Aber es ist doch auch für die größeren, für Sie, das nennen Sie ja gerade schon, wirklich ein Mittel, um Leute natürlich auch dazu zu bewegen, zu kommen. Im Gegensatz zu Homeoffice, zu viel Homeoffice ist ja auch immer so ein Thema. Und ich nehme an, Sie haben ja auch eine Produktion, oder? Und die können ja gar nicht Homeoffice machen und werden so vielleicht ja auch in Anführungszeichen belohnt, kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt viele Mitarbeiter und Mitarbeiter, die gar nicht, und das hat man auch während Corona gemerkt, gar nicht ins Homeoffice gehen können. Sie sprachen jetzt die Produktion an, die Logistik natürlich genauso, das Labor, die Qualitätskontrolle. Da ist es natürlich schön, wenn das Umfeld passt und wenn der Arbeitgeber einem auch was anbietet, sodass man auch gerne ins Büro kommt. Und da sind wir sehr bemüht und wollen die Begegnung ja auch fördern, haben unser neues Gebäude beispielsweise so aufgebaut, in der Befragung auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgeholt und mitgenommen. Wie wollen sie denn in ihrem Büro arbeiten? Wie sollen die Begegnungsstätten aussehen? Wie die Meetingräume? Sodass sich alle tatsächlich auch wohlfühlen. Und das, denke ich, zahlt sich jetzt auch nach Corona aus, wenn es um das Thema mobiles Arbeiten immer wieder geht, gerne auch zu uns ins Haus kommen, weil sie wissen, da ist eine besondere Atmosphäre, da begegne ich der Kollegin dem Kollegen.
Und da wird man auch nicht mit bösen Blicken vom Chef bestraft, wenn man mal länger als 11 Minuten 30 Mittag isst oder in der Ecke mit Kollegen sich bespricht?
Nein, überhaupt nicht. Wir haben ja Gleitzeit sowieso und ich denke, da sind alle schon eigenverantwortlich genug und können ihre Zeit selbst einteilen. Es geht oft fließend ineinander über, weil viele dann in der Abteilung oder über die Abteilung hinweg miteinander arbeiten und dann kommt man aufs Private und tauscht sich aus und verabredet sich und so. Also das ist ganz in Ordnung, das soll so sein.
Sie sagen das mit einem Lächeln glaubwürdig und klar, ich habe das deshalb so schnippisch formuliert, weil es natürlich viele Unternehmen gibt, wo man sagt, jetzt haben wir die schönsten Büros hier gebaut und die schönsten super Ecken, damit das für Gäste vielleicht auch toll aussieht, aber man wird trotzdem gefühlt erschlagen, wenn man länger als 3 Minuten da mit einer Kollegin sitzt und schwafelt. Das eben nicht. Okay, aber verstanden den Punkt. Wie ist das Thema Weiterbildung bei Ihnen? Sie sind natürlich auch im Umfeld, wo immer viel passiert. Auch das ist ja eine wichtige Retention-Maßnahme. Wie gehen Sie das an?
Das Thema Weiterbildung wird bei uns strategisch begleitet, also von der Personalabteilung aus, ist Teil eines jeden Jahresgespräches, das wir immer führen, und insofern hat es einen hohen Stellenwert. Wir haben Dinge, die wir intern machen, gerade so im pharmazeutischen Umfeld, das ist ja sehr geregelt, mit immer dem Fokus auf die Qualität der Produkte und den gut geregelten Abläufen, und dann geht es auch um Themen wie persönliche Entwicklung, die wir im Unternehmen, oder auch fachliche Entwicklung leisten können, aber natürlich auch mit externen Arbeiten. Und das Thema wollen wir noch weiter aufbauen, weil wir sagen, da passiert ja sehr viel im Arbeitsumfeld einerseits, aber auch um uns herum, und mit diesen Dingen umzugehen. Also ich meine jetzt Belastung zum Beispiel, an Informationsflut, wie geht man mit den Dingen um und findet für sich das Passende raus? Natürlich haben wir auch Themen wie sich verändernde Arbeitswelten, wenn wir über den Nutzen von KI/AI sprechen. Also all diese Dinge, wenn man das nur betrachtet, dann ist die Weiterbildung, die Fortbildung wichtiger denn je und wird wichtiger denn je, dass alle auch bereit sind und Interesse haben und befähigt sind, da auch mitzugehen.
Der Hauptgrund, warum Mitarbeiter kündigen, also die wichtigste Retention-Maßnahme positiv formuliert, ist ja der Chef oder die Chefin. Also Leadership- und Kulturfragen. Jetzt stelle ich die Frage mal ganz platt und offen an Sie. So, was ist Ihr Führungsstil? Wie würden Sie Ihre Leadership-Philosophie beschreiben? Und gilt die in etwa auch für die anderen Führungskräfte bei Ihnen im Haus?
Ich würde es so beschreiben, dass wir sehr vertrauensvoll bin und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Verantwortung übergebe, dass sie in ihrer Position wirken können und immer mit einem klaren Bild vor Augen und einem Grundoptimismus und Energie an die Dinge dran gehe. Also tatsächlich ist ja unser Claim Spitzenleistung, Partnerschaft und Begeisterung. Und ich glaube, das leben wir auch so. Diese Leidenschaft, die, und das höre ich ganz häufig, wenn Gäste bei uns im Unternehmen sind, das spürt man. Also, dass für die Dinge gerungen wird, das heißt natürlich manchmal auch im Diskurs, das ist ganz klar. Aber alle wollen etwas erreichen für das Unternehmen und die Dinge voranbringen. Und da ist diese Leidenschaft wirklich, diese Begeisterung spürbar.
Das Stichwort Diskurs nehme ich mal auf. Ist Streiten für Sie etwas Schlechtes oder etwas Gutes, auch im unternehmerischen Umfeld?
Ich finde Streiten etwas Gutes, muss aber selber an mir mal feststellen, dass ich im ersten Moment hochschrecke und sage, oh, jetzt könnte es hier brenzlig werden. Wir wollen ja nicht, dass Menschen hier aneinander geraten. Aber tatsächlich, es erzeugt ja Reibung, Wärme, und daraus entsteht oft etwas. Also geht es darum, wie man den Diskurs führt und wohin man ihn leitet. Aber tatsächlich ist eine Diskussion über etwas ganz, ganz wertvoll.
Teilzeit ist ja auch, wir haben Homeoffice eben schon gesagt, dieser Wunsch nach Flexibilität. In Deutschland arbeiten mehr Frauen als fast in einem anderen Industrieland, aber viele, viele in Teilzeit. Bei auch Jungen und Männern kommt der Wunsch immer häufiger vor. Wie gehen Sie damit um?
Also Teilzeit ist für jeden möglich, ob Frauen, ob Männer. Und wir schauen immer, wie wir es bestmöglich bewerkstelligen können. Also da gibt es dann Modelle, dass man jemanden holt als Ergänzung für die fehlende Zeit, dass man es auf mehrere Schultern verteilt. Also wir sind da schon seit vielen Jahren sehr geübt und ganz offen, weil tatsächlich geht es ja darum, das Private zu ermöglichen und normales, glückliches Leben zu führen, und das Berufliche darf dann nicht als Belastung gefühlt werden. Und das miteinander zu verbinden, es geht ja einerseits um die Kinderbetreuung, es geht andererseits auch vielleicht darum, jemanden mal zu pflegen oder eine Weiterbildung zu machen, das ermöglichen wir da, wo es geht, und immer sehr gerne.
Thema Pflege wird ja auch noch mehr kommen, realistisch betrachtet. Demografie ist ja logisch, dass auf diese mittlere Generation zukommt, wenn immer mehr Alte dann da sind. Also ganz, ganz cooler Ansatz, wie ich finde, wie Sie das angehen. Und das impliziert dann auch Jobsharing oder teilweise sogar Topsharing, wenn man das Wort mal bemühen will. Muss nicht jede Führungskraft immer alles alleine machen oder jedes Projekt von einer oder einem alleine gemacht werden?
Absolut. Also wir teilen und die Tätigkeiten und ergänzen uns, soweit das geht, und das funktioniert in Projekten sehr, sehr gut und in geregelten Arbeitsumfeldern sowieso auch. Also da haben wir sehr positive Erfahrungen mitgemacht. Also gerade auch zum Beispiel in der Produktion kann man sich dann in den Schichten ergänzen und arbeitet an bestimmten Tagen zu bestimmten Zeiten. Da geht das ganz, ganz gut. Oder eben Projekte in Teilprojekte aufteilen. Wenn die Absprache stimmt, wenn die Organisation stimmt, ist da total viel möglich. Man muss natürlich schauen, dass man nicht jetzt zwei Schreibtische aufstellt, zwei Rechner und dass das dann nicht zu mehr Aufwand im Admin-Bereich führt. Aber ansonsten ist das sehr, sehr gut möglich.
Jetzt gibt es ja so Klischees über die Generation Z und deren Motivationsgrad und so weiter und diese Kultur und Brüche zum Teil auch zu jungen und der mittleren und alten Generation. Sehen Sie das auch bei sich im Betrieb und wenn ja, wie handeln Sie das?
Ich muss sagen, wir erleben die Gen Z als offener, als agiler und können sagen, dass die aber genauso sich einbringen und fleißig sind. Also wir haben da entgegen dem, was ich so höre, bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht, sondern einfach ein anders. Und ich finde, der Mix macht es bei uns gerade aus. Also sofern man die Menschen zusammenbringt, in den Teams, in den Projektgruppen beispielsweise, ist das sehr, sehr spannend zu erleben, wie die Generationen hier zusammenkommen und die einen von den anderen lernen. Also ich denke, es ist wichtig natürlich, dass auch die Gen Z eine Bereitschaft hat, sich einzubringen und eine Grundmotivation und Freude auch an der Arbeit hat. Ja, da kommen auch andere Fragen teilweise. Kann ich meinen Hund mitbringen? Oder eben der Wunsch nach flexibleren Arbeitsmöglichkeiten, da haben wir bisher immer gute Möglichkeiten gefunden. Den Office-Hund haben wir noch nicht, weil wir ein pharmazeutisches Unternehmen sind. Das geht regulatorisch nicht so ganz einfach. Ich glaube, es wird unserem RP nicht gefallen. Aber ansonsten ist tatsächlich sehr viel möglich. Man findet immer gute Wege.
Die Bürohunde hatten wir bei Fressnapf. Die Hörer dieses Podcasts werden sich an die Folge vielleicht erinnern. Da war das ein bisschen was anderes, das gebe ich zu. Zum Abschluss würde ich gerne fragen, wie man bei Engelhardt beginnt. Also wir haben ja viel ins Recruiting investiert und da kommen die Leute in die Probezeitsituation rein und da geht ja bei anderen, zumindest statistisch betrachtet, relativ häufig was schief. Relativ häufig. Wie versuchen Sie das zu verhindern? Was machen Sie? Wie ist Ihr Prozedere?
Bei uns wird man sehr herzlich aufgenommen. Das ist ein Feedback, was ich immer wieder von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekomme, dass wir uns gute Gedanken machen über die Einarbeitung. Es gibt ein Patensystem. Wir haben eine Patin oder einen Paten, die die Kolleginnen und Kollegen mit an die Hand nimmt und alles, was so informell auch passiert oder wo finde ich was, Dinge erklärt und für Rückfragen zur Verfügung steht natürlich die Führungskraft und das Team. Sind da sehr, sehr geübt. Wir haben einen sehr umfassenden Einarbeitungsplan, um auch zu schauen, dass man in andere Abteilungen reinschauen kann. Und ich nehme mal das Beispiel Marketing, dass man dann auch ins Trade Marketing geht, in die Produktion, da mal reinschnuppert, dass man mal mit dem Vertrieb mitfährt und so tatsächlich das Unternehmen richtig gut kennenlernt. Die Kultur einerseits, aber genauso auch die Arbeitsabläufe.
Das war Richard Engelhardt. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund, gerade in dieser Folge natürlich. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Dienstag. Tschüss.
Das war Arbeitgeber im Vorstellungsgespräch. Ein Podcast von Markt und Mittelstand. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Auf marktundmittelstand.de/podcast und überall, wo es Podcast gibt.